Hallo und herzlich willkommen zu unserem November-Podcast von Adam Online Audio. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist schon lange, lange her. Da gab es in der Gemeinde, die ich damals besucht habe, ein Männerfrühstück. Wir haben uns jeden Samstag um 6 Uhr getroffen, haben zusammen gebetet und anschließend miteinander gefrühstückt. Eines Samstags fragt der Pastor, als wir so am Beten waren, wer denn ein Problem mit Selbstbefriedigung hätte. Ganz verschämt ging die erste Hand nach oben, dann die zweite. Am Ende war jede Hand im Raum oben. Wir alle hatten ein Problem damit. Was wir dann gemacht haben, wir haben gemeinsam gebetet, dass Gott uns frei macht. Und dann wurde nie mehr wieder über dieses Thema gesprochen. Und das ist leider sehr typisch für den Umgang mit dem Thema Sexualität in christlichen Kreisen. Aber gerade weil es eben eines der Top-Themen ist, auch für Männer, wollen wir das bei Adam Online nicht aussparen. In unserer heutigen Ausgabe finden Sie einen Beitrag von Phil Pöschel, der Vorsitzender im Verein Nackte Tatsachen ist, zum Thema Pornografie. Außerdem hören Sie ein spannendes Interview mit Alfred Meyer, der als Therapeut und Seelsorger viel Erfahrung im Umgang mit Männern und deren sexuellen Problemen besitzt. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß beim Zuhören. Phil Pöschel ist 39 Jahre alt, verheiratet und hat 2 Kinder. Er arbeitet als Trainings- und Qualitätsmanager in einem Pharmakonzern und ist seit 2 Jahren Vorsitzender im Verein Nackte Tatsachen. Die sexuelle Revolution liegt nun schon einige Jahre zurück. Die Frage, ob wir seitdem offener über Themen der Sexualität reden können, aufgeklärter geworden sind oder gesündere Beziehungen leben können, ist zu hinterfragen. Als Christen haben wir die Chance versäumt, die sexuelle Revolution positiv in Richtung einer gesunden Sexualität zu beeinflussen. Bis heute ist Sexualität in den meisten deutschsprachigen Kirchen und Gemeinden ein Tabuthema. Ganz anders sieht es aber bei Christen zu Hause aus. 50% der christlichen Männer und 20% der christlichen Frauen sind von Pornografie abhängig. Die Zahl der zumindest ehemaligen männlichen Konsumenten liegt mit 90-95% vermutlich noch weitaus höher. Im Gegensatz zum Thema gesunde Sexualität ist Pornografie leider nicht tabu. Auch nicht bei Pastoren oder Kindern und Jugendlichen. So sind laut Pastors.com bis zu 54% der Pastoren und nach einer Umfrage der Nationalen Vereinigung zum Schutz von Kindern und Familien 48% der christlichen Jugendlichen laufende Pornokonsumenten. Nein, hören wir da immer wieder, meine Kinder würden sich sowas niemals anschauen. Wirklich? Hier liegt oft ein großer Irrtum vor. Denn Kinder und Jugendliche haben vollen Zugang zum Internet, einem offenen Pornokanal. Die Folgen der oft verharmlosten Sexfilmchen sind verheerend. Pornografie löscht Familien und Ehen aus. Untreue zählt seit jeher zu den häufigsten Scheidungsgründen. Leider wird das meist zu spät erkannt. Viele fühlen sich mit dem Problem allein. Sie wissen nicht, wie viele Angebote und Hilfen es mittlerweile gibt, um gemeinsam gegen diese Sucht zu kämpfen. Noch weniger bekannt sind aber gewisse Hintergründe zur Pornobranche. Die erschreckenden Umstände vieler Dreharbeiten werden bewusst verschwiegen. Warum? Weil die Pornoindustrie mit über 90 Milliarden Jahresumsatz das rentabelste Internetgewerbe ist und folglich niemandem daran liegt, dass gewisse Informationen ans Tageslicht kommen. Pornografie lebt von dem Schein des Harmlosen. Aber die Realität sieht anders aus. Viele Aufnahmen erfolgen unter Einfluss von Drogen und Alkohol, um das Schrecklichste zu überstehen. Viele Mädchen, die in die Pornoindustrie einsteigen, drehen nur ein einziges Video und gehen dann wieder. Denn diese Erfahrung ist so schmerzlich, entsetzlich, peinlich, demütigend für sie, dass sie es nie wieder tun. Schockierend ist auch folgendes Zitat einer ehemaligen Darstellerin. Pornofilme, die einem frisch gefärbte Blondinen präsentieren, deren beschwörende Augen sagen, ich will dich, gehören wahrscheinlich zu den größten Täuschungen aller Zeiten. Glauben Sie mir, ich weiß es. Keine von uns macht Pornografie gerne. Tatsächlich hassen wir es. Wir hassen es, von Fremden angefasst zu werden, denen nichts an uns liegt. Wir hassen es, durch ihre stinkenden und schwitzenden Körper erniedrigt zu werden. Einige Frauen hassen es so sehr, dass man es hören kann, wie sie sich in den Drehpausen auf der Toilette übergeben. Aber die Pornoindustrie will dich denken lassen, dass es uns Spaß macht, durch alle möglichen abstoßenden Handlungen erniedrigt zu werden. Solche Kommentare öffnen die Augen. Aber wir Männer dürfen nicht dabei stehen bleiben. Wir müssen den Kampf aufnehmen. Dazu einige Tipps, die uns helfen können. Erstens, beten. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, heißt es in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 19. Zweitens, Rechenschaftspartner suchen. 80% der Pornopower wird gebrochen, wenn wir anfangen, über das Problem zu reden. Jesus sprach davon, Dinge ans Licht zu bringen. Er wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Drittens, Nährboden definieren. Wann und wo sind Sie besonders anfällig? Wonach sehnen Sie sich wirklich? Pornografie ist oft Perversion einer Sehnsucht. Kämpfen Sie für Ihre Sehnsüchte und besiegen Sie die Sucht. Viertens, Internetfilter installieren. Einer der besten Internetfilter ist Kindersicherung 2009. Mehr dazu erfahren Sie auf loveismore.de. Weitere Infos unter loveismore.de. Dort finden Sie auch Seminar- und Predigtangebote. Es gibt auch eine Selbsthilfegruppe unter shg-pornografieabhängigkeit mit ae.de. Eine ganze Reihe von weiteren Praxistipps finden Sie übrigens in der gedruckten Ausgabe von Adam Online Nummer 18 auf Seite 8 und 9. Dieses Heft können Sie als PDF von unserer Webseite im Download-Bereich herunterladen. Sexualität ist eines der zentralen Themen in unserem Leben. Wenn man sich mal zurücklehnt und drüber nachdenkt, ist es erstaunlich, wie viele Bereiche unseres Lebens davon bestimmt, beeinflusst, manipuliert, energetisiert werden. Während Sexualität einerseits etwas ist, das Gott in die Schöpfung eingebaut hat, also sozusagen eine gute Idee Gottes, so haben doch auf der anderen Seite Männer Probleme damit. Ich spreche heute mit Alfred Meyer, der als Diakon in der evangelischen Kirche im oberbayerischen Kaufering arbeitet und darüber hinaus seit vielen Jahren als christlicher Therapeut und Seelsorger vor allem mit Männern aktiv ist.
Ja, wie siehst du als Theologe eigentlich die Sexualität von der Bibel her?
Auf den ersten Blick scheint die Bibel ja zunächst eher eine leibfeindliche und eine sexualkritische Position auszudrücken. Besonders im Neuen Testament sieht man hier zum Beispiel die diversen Lasterkataloge. Denkt man zum Beispiel an Paulus, 1. Korinther 6 oder 1. Korinther 5 oder auch im Galaterbrief im 5. Kapitel. Hier wird bezüglich der Sexualität das benannt, was von Gott zunächst als Unrecht erscheint. Also klassisch zum Beispiel die Unzucht. Griechisch heißt es dann Porneia. Der Begriff der Sexualität taucht im Neuen Testament klassisch also nicht wirklich auf, sondern wenn im Neuen Testament von der Liebe gesprochen wird, dann wird damit eigentlich immer die göttliche Liebe gemeint oder auch die freundschaftliche Liebe. Aber Sexualität ganz klassisch im Sinne von Eros taucht im Neuen Testament nicht auf. Wenn wir uns jedoch verdeutlichen, dass im Alten Testament das Wort für Liebe eben genau diesen Aspekt der Sexualität, also das griechische Wort Eros, mit beinhaltet, können wir sehen, dass ja die Bibel sehr, sehr klar und sehr, sehr positiv von der Erotik, von der Sexualität spricht. Also das heißt, die körperliche Ebene ist in diesem Wort der Liebe, der Ahava, genauso mit enthalten wie die geistige, wie auch seelische Ebene. Also von daher vertritt die Bibel eben nicht diese leibfeindliche oder diese sexualfeindliche Tendenz, so wie man im Neuen Testament es zunächst denken könnte.
Ahava, was ist das für ein Wort? Was bedeutet das?
Ahava heißt Liebe. Und wenn man es ganz einfach übersetzt, heißt es eigentlich gib oder nimm. Also wenn man die Wurzel Hove von Ahava hernimmt. Wenn man es noch näher anschaut, erkennt man, dass also dieser Begriff der Ahava eigentlich bedeutet, dass sich Gott öffnet, er zeigt sich, er offenbart sich. Und dass sich das, was im Diesseits ist, also das, was in unserem eigenen Leben ist, dass wir uns öffnen können, dass wir das zeigen können. Also Ahava heißt eigentlich letztendlich, ich öffne mich, ich zeige mich, ich gehe in eine Selbstöffnung hinein. Und das hat natürlich eine Bedeutung auch gerade für die Paarbeziehung.
Also könnte man sagen, Sexualität als eine gegenseitige Öffnung voreinander?
Ja, Sexualität als eine Aufnahme von Beziehung, von Kontakt, das Leben in dieser Beziehung, die von Offenheit und von Selbstöffnung geprägt ist.
Also Gottes Idee mit Sexualität ist, wir begegnen uns.
Wir begegnen uns auf der seelischen, auf der geistlichen, als auch auf der körperlichen Ebene. Wir öffnen uns sowohl seelisch als auch geistlich und eben auch körperlich. Diese Grundidee, die ja auch in Verbindung mit Gott selbst kommt. Also dass Gott sich uns öffnet, ganz öffnet, und wir dürfen uns Gott gegenüber auch ganz öffnen in dieser Ahava. Und dieses gleiche Bild bezieht sich dann auf die Beziehung zwischen Mann und Frau.
Höchst spannend. Da fällt mir das hohe priesterliche Gebet ein, wo Jesus über die Einheit spricht. Gehen interessante Türen und Bilder auf.
Ja.
Jetzt ist es ja so, in Kirchengemeinden wird das Thema Sexualität oft eher tabuisiert. Also man schweigt vielleicht tot oder stellt idealisierte Regeln auf. Wird dann bekannt, dass jemand diese Regeln bricht, dann ist das ein Skandal. Andere Verfehlungen, wie zum Beispiel Stolz oder das starre Festhalten an Regeln, über die Jesus ja viel mehr gesprochen hat, die werden dagegen oft achselzuckend übergangen. Warum hat jetzt Sexualität so viel Potenzial, so auf der einen Seite für Verleugnungen als auch Skandale auf der anderen Seite? Warum tun wir uns so schwer damit, sie entspannt in unser Leben zu integrieren?
Sicherlich hat es mit unserer Prägungsgeschichte zu tun. Wir sind viel stärker von einem Weltbild, das von Platon und der griechischen Philosophie geprägt ist, als von einem jüdisch-christlichen Verständnis. Also das drückt sich zum Beispiel eben genau an diesem Thema der Liebe aus. Die Liebe ist im Griechischen aufgeteilt. Im Griechischen ist die Liebe die Agape, die Philia und Eros. Und da ist auch eine Wertigkeit hineingelegt. Im Hebräischen ist das in dieser Art und Weise nicht der Fall. Im Hebräischen gibt es diese Wertigkeit zwischen der geistlichen, der seelischen und der körperlichen Liebe so nicht. Und ich denke, dass aus dieser Prägung heraus, dass wir angefangen haben, eben gerade die Sexualität als niedrigste Form der Liebe dann einzuordnen, oder dass sich daraus eben dieses Bild entwickelt hat, dass wir einerseits zu einer Leibfeindlichkeit in der Gemeinde neigen, nämlich jede Sünde, die irgendwo in irgendeiner Art und Weise zu erkennen ist, die hat irgendwie und in irgendeiner Art und Weise mit der Fleischeslust zu tun. Und der Zeigefinger schnalzt hoch. Und auf der anderen Seite stellen wir gerade in unserer Gesellschaft heute auch wiederum fest, dass es eine Leibverherrlichung gibt, also dass gerade die Leiblichkeit so in den Vordergrund gestellt wird. Also zum Beispiel in Filmen merkt man sehr deutlich, dass Sexualität halt sehr oft einfach nur auf das Körperliche bezogen wird. Da treffen sich zwei, nach 10 Minuten oder nach einem Abend landen sie miteinander schon im Bett und am nächsten Früh liegen sie zusammen da in ihrer Koje und sie stellt so die Frage, nun, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich in dich wirklich verliebt bin und ich weiß nicht, ob unsere Beziehung wirklich etwas ist. Und er stellt dann lapidar die Frage, du sag mal, wie heißt du überhaupt? Und das ist ja so ein klassisches Bild dafür, dass Sexualität so abgeschnitten ist von Beziehung, sondern dass es nur um einen sexuellen Kick geht, nur um eine körperliche Reaktion. Und das ist zu wenig.
Also das ist genau das Gegenteil eigentlich von diesem Hava, von diesem sich öffnen, begegnen.
Und so ist es eben auf beiden Seiten, besteht die Gefahr, dass die Sexualität aus den gesamten Lebensbezügen herausgeschnitten wird, dass sie abgeschnitten wird von den seelischen Erlebnissen und auch von einer tiefen geistlichen Erfahrung.
Mhm. Ja, das bringt mich jetzt gleich zur nächsten Frage. Sexualität ist von Gott her ja in der Schöpfung und im Menschsein angelegt. Sie kann aber eben auch unheimlich zerstörend wirken. Welche häufigen Probleme siehst du jetzt in deiner seelsorgerlichen Praxis?
Also von klassischen Problemen kann ich jetzt in dieser Art und Weise gar nicht reden, weil jeder Mensch mit seinem Problem auch ganz individuell ist und dieses Problem auch ganz individuell zum Ausdruck kommt. Eins ist aber deutlich, dass jede Sexualstörung immer auch mit einer Beziehungsstörung in Verbindung ist. Ein Beispiel hierfür wäre, wie Männer mit Drucksituationen umgehen. Viele Männer haben Probleme mit dem Thema der Selbstbefriedigung, nicht nur vor der Ehe, sondern man weiß, dass etwa 60% der verheirateten Männer nach wie vor Selbstbefriedigung betreiben, also sich selbst befriedigen. Und oftmals hängt es einfach mit Drucksituationen zusammen. Und die Frage stellt sich natürlich, wo kommt dieser Druck her? Und es ist eine Art der Kompensation, dass dieser Druck über die Sexualität, über die Selbstliebe, über die Selbstbefriedigung dann entladen werden will. Also das heißt, die Mutter hat in der Kindheit einen massiven Druck auf das Kind ausgelöst und das Kind versucht dann, wenn es älter wird, diesen Druck zu kompensieren, indem es sich selbst befriedigt. Das kann natürlich das kleine, das innere Kind eines erwachsenen Mannes auch sein.
Jetzt ist es ja oft so, dass Männer sich mit sexuellen Problemen sehr isoliert fühlen. Sie schämen sich für ihre Problematik und fühlen sich hoffnungslos. Wie stehen die Chancen, wirklich zu einer Freiheit in diesem Bereich zu gelangen?
Männer brauchen Schutzräume. Und wenn Männer diese Schutzräume erfahren und erleben, dann besteht eine große Chance, dass sie echte Freiheit und auch Heilung erfahren. Es braucht Begegnungen, in denen sie von ihren Fantasien reden können. Es braucht Freiräume, in denen sie auch von ihren sexuellen Wünschen reden können. Räume, in denen sie eben nicht verurteilt oder verachtet werden oder wo man sich vor ihnen abwendet und sagt, ach, wie schmutzig, welche dreckigen Gedanken, sondern dass hier Räume sind, wo Vertrauen und wo ein großer Schutzraum vorherrscht. Und es ist wichtig, dass Männer aus dieser Isolation, aus diesem Geheimnis herauskommen. Das hat wieder mit diesem Thema der Ahava zu tun. Es geht um diese Selbstöffnung und dass Männer über die Bedürfnisse, die in ihnen vorhanden sind, auch sprechen können. Therapeutisch ist das etwas sehr Zentrales, etwas sehr Wichtiges, weil eben gerade dann auch diese Bedürfnisse, diese Wünsche, auch das, woraus Männer ihre Lust holen, darauf hinweist, wo eben auch der Konflikt und die Beziehungsstörung stecken kann. Speziell eben in Bezug auf die Mutter oder auf den Vater.
Was rätst du jetzt jemandem, der mit sexuellen Problemen kämpft? Welche praktischen Schritte könnte er tun? An wen kann er sich wenden?
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Männer den Mut finden, aus ihrer geheimen Welt auszubrechen. Wenn sie den ersten Schritt heraus aus der eigenen Scham und aus der eigenen Angstfalle gehen können, dann eröffnet sich für sie in der Regel eine komplett neue Welt. Zudem ist es sicherlich von Bedeutung, dass sie verstehen können, dass das Problem mit der eigenen Sexualität ein Signal ist. Ein Signal für eine tiefere Beziehungsstörung. Und das Symptom, das weist selbst eigentlich auf die zentrale Beziehungsstörung hin. Ganz klassisch kann man das zum Beispiel im Bereich vom Fetischismus sehen. Wenn jetzt ein Mann in die Beratung kommt und er sagt, er wird zum Beispiel über Frauenstrümpfe sexuell erregt, dann ist die Frage, wo war dieser erste Kontakt, wo war diese erste Beziehung zu den Strümpfen, weil die Beziehung weg von der Frau hin zu den Strümpfen gegangen ist, aufgrund eines Konfliktes, der im Hintergrund ist. Und hier ist es therapeutisch auch hochinteressant, was da in der Geschichte vorliegt.
Also man kann es zusammenfassen, Sexualität ist ein Ausdruck von Beziehung und gelingt oder ist dann gesund, wenn sie im Rahmen von einer Beziehung ist, im Rahmen von einem Austausch.
Im Rahmen von Beziehungen, wenn diese Beziehung von Offenheit geprägt ist, das Bild der Ahava, der Selbstöffnung, und wenn Selbstöffnung und Offenheit vorhanden ist, dann wird die Beziehung auch immer intensiver.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für das Interview.
Hier einige Adressen, falls Sie weitere Informationen oder Hilfe zu diesem Thema suchen. Ignis.de, dahinter verbirgt sich die Ignis Akademie in Kitzingen, die auch therapeutische Begleitung anbietet. Anonyme-sexsüchtige.de mit UE geschrieben, sowie ein Forum auf 12-schritte.de, 12 mit OE geschrieben. Dahinter verbirgt sich die 12-Schritte-Arbeit, die durch die anonymen Alkoholiker sehr bekannt ist und die es auch im Bereich von sexueller Abhängigkeit und sexuellen Zwängen gibt. Ja, und damit geht auch diese Ausgabe von Adam Online Audio zu Ende. Ich möchte Ihnen Mut machen, wenn Sexualität für Sie ein Problem ist, weil Sie mit unerwünschten, mit belastenden Gewohnheiten zu kämpfen haben, nutzen Sie die Chance und suchen Sie Hilfe. Die in dieser Ausgabe genannten Internetadressen können dafür eine gute Anlaufstelle sein. Wenn Sie die Arbeit von Adam Online und diesen Podcast gut finden, können Sie uns übrigens unterstützen. Auf unserer Website adam-online.de gibt es einen Bereich Spenden. Wir würden uns freuen für einen Beitrag zu unserer Arbeit. Ansonsten möchten wir auch Leserbriefe einladen. Ihre Meinung interessiert uns brennend. Schreiben Sie uns an podcast@adam-online.de. Mein Name ist Peter Müller und ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein richtig dicker Mann kommt in die Konditorei und sagt: Ich möchte gerne Rumkugeln. Sagt die Verkäuferin: Aber doch bitte nicht hier im Laden.